Wir kommen heute zum letzten Vers des 1. Johannesbriefes und ich weiß, der Paul hat lange auf diesen Moment gewartet. Hat mich schon öfters gefragt, wie lange wird es noch dauern, bis du durch den Brief kommst. Und jetzt ist es soweit, heute kommen wir zum letzten Vers. Und es ist nur ein kurzer Vers. Aber wie ihr noch sehen werdet, sind da gewaltige Implikationen, gewaltige Anwendungen da drin in diesem Vers. Und wenn ihr euer Handout betrachtet, das Blatt, das ich euch ausgeteilt habe, dann seht ihr auch, dass es heute etwas theologisch werden wird. Also bitte keine Angst vor diesen Ausdrücken. Ich habe sie absichtlich hingeschrieben, damit ihr euch das nicht alles aufschreiben müsst. Die werden wir auch nur relativ kurz ansprechen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und es ist ein Thema, das mich schon seit Jahren beschäftigt. Und heute kommt das vielleicht auch ein bisschen zum Ausdruck. Vielleicht wird es auch nicht für alle immer so leicht verständlich sein, wegen den Fremdwörtern und so weiter, das verstehe ich auch. Aber lasst euch trotzdem nicht entmutigen, probiert euch darin einfach das Prinzip zu sehen, den eigentlichen Punkt, um was es geht. Denn das Prinzip ist sehr einfach, sehr, sehr einfach zu verstehen. Denkt auch an die letzte Predigt, wir haben sehr viel gehört auch schon, das Angesicht Jesu Christi betrachten, das passt so gut jetzt eigentlich hier rein, auch was Dieter uns die letzten Sonntage gesagt hat. Und dass wir zwischendurch auch abschweifen mögen. Und deshalb werde ich auch vieles wiederholen, um das einfach deutlich zu machen. Auch ist es mein persönliches Anliegen, euch zu schützen. Nicht um irgendwelche Bewegungen oder Kirchen in erster Linie zu diffamieren. Aber ich werde trotzdem ein paar Namen nennen müssen. Das tue ich aber nicht, weil ich andere in dem Sinne hasse, sondern aus Liebe zu euch und auch aus Liebe zur Wahrheit werde ich das tun. Und deshalb schlagen wir jetzt den 1. Johannesbrief zusammen auf in Kapitel 5, Vers 21. Der letzte Vers, und hier heißt es schlicht und einfach, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Mit dieser letzten Warnung schließt Johannes seinen wunderbaren Brief ab, den er an die von Irrlehren verwirrten Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Einige von euch mögen sich vielleicht gefragt haben, wenn man den ganzen Brief so durchliest, wie passt diese Aussage eigentlich hier rein? Wie passt dieser Vers hier rein in den Zusammenhang des gesamten Briefes? Weil Johannes schrieb doch bis zu dieser Stelle eigentlich nie etwas von Götzendienst in diesem Brief. Und wie kommt er nun plötzlich auf dieses Thema? Das ist doch eigentlich die Frage hier. Nun, dieser Vers 21 im Kapitel 5 zusammen mit Vers 20 endet in gewisser Weise mit demselben Thema, mit dem der Brief begann. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen, um euch das auch zu zeigen, dass ihr das sehen könnt. Mancher hat schon versucht, dem Johannesbrief einen Titel zu geben oder auch eine Gliederung zu erstellen und das ist nicht so sehr einfach. Ein Brief der Liebe zum Beispiel. Oder auch wahre Gemeinschaft. Aber ich persönlich bevorzuge den Titel Der wahre Gott und das ewige Leben. Der wahre Gott und das ewige Leben. Warum? Nun lasst uns mal zurückgehen, noch ein bisschen Rückschau halten in Kapitel 1, Vers 1. Da fängt er an mit der Aussage, was von Anfang an war. Das ist der Anfang der Evangeliumsverkündigung. Es ist nicht der Anfang der Schöpfung, hier geht es um den Anfang der Verkündigung des Evangeliums. Johannes möchte seine Empfänger zum ursprünglichen, zum wahren Christentum zurückrufen. Die damaligen Gemeinden wurden von vielen falschen Schwätzern und Irrlehrern unterwandert, die sich Brüder nannten und in die Gemeinden einschlichen, die aber nicht nach dem Standard der christlichen Lehre leben wollten. Und auch vorgaben, eine andere, eine neue, eine mystische Erkenntnis zu haben. Sie behaupteten, dass zum Beispiel Christus nicht wirklich Mensch war. Andere wiederum sagten, dass er nur Mensch war und der Geist bei seiner Taufe auf ihn herabkam und kurz vor seinem Tod ihn wieder verließ. Wir können uns erinnern, diese Lehre. Und Johannes musste dem Einhalt gebieten. Er sagte sich, was erzählen die da für einen Unsinn, diese Leute? Ich war doch dabei. Ich war doch von Anfang an ein Augenzeuge. Das ist eine Aussage hier. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben, heißt es weiter in Vers 1. Und dann sagt er vom Wort des Lebens. Man kann auch sagen von der Botschaft oder von der Lehre, Logos des Lebens. Das wahre Christentum ist im Wesen, im Kern auch eine Lehre. Ein ganz bestimmtes Gedankenkonzept oder ein System, bestimmte Wahrheiten, die erstmal verstanden werden müssen und geglaubt werden müssen. Ansonsten haben wir kein wahres Christentum. Es besteht im Wesentlichen erstmal darin. Aber dann, dabei bleibt es nicht, dann schreibt er weiter in Vers 2, in Kapitel 1, und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das Wort geoffenbart oder auch erschienen bedeutet so viel wie manifestiert, nahbar, greifbar, erkennbar gemacht worden. Wahres Christentum gründet sich also auch nicht nur auf die Lehre, sondern auch auf die Person Jesus Christus. Diese beiden Elemente, die Person und die Lehre, die gehören untrennbar zusammen. Das sind die absoluten Grundsteine des christlichen Glaubens. Man kann die beiden nicht voneinander trennen. Sie sind untrennbar. Wie meine ich das? Nun, wenn man es tut, wenn man diese Dinge trennt gedanklich, dann hat das verheerende Folgen. Man kann zum Beispiel, wenn man nur die Lehre betont, landet man in der kalten Orthodoxie. Ohne Leben, nur Regeln, nur Gesetze. Wenn man nur die Person ansieht, dann landet man im Mystizismus, im Erfahrungsglauben. Alles baut dann nur noch auf Gefühlen und Wunschvorstellungen von einem Jesus auf, der aber nicht der wahre Christus ist. Der wahre Christus ist der Christus der Schrift, so wie er sich hier im Wort Gottes offenbart. Schrift und Christus lassen sich nicht trennen. Christus sagt selbst, ihr erforscht die Schriften und sie sind es, die von mir zeugen. Johannes 5, 39. Die Schriften des Alten Testaments weisen auf Christus hin und die Schriften des Neuen Testaments offenbaren die Person, das Werk und die Lehre Jesu Christi. Das große Thema der Bibel ist Christus. Und diese Tatsache betont Johannes auch durch seinen gesamten Brief. Nur der von den Aposteln verkündigte Christus ist der wahre Christus. Nur den, den wir hier finden in den Schriften, ist der wahre Christus. In Vers 3, was wir, und dieses wir, das sind die Apostel, gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Und das sind die Empfänger, unter anderem auch wir. Es geht also in dem gesamten Brief um Wahrheit. Dieser Brief ist eine christliche Kampfschrift gegen Irrlehrer. Eine Verteidigung, eine Apologetik gegen die falschen Lehrer und für das wahre Christentum. Und die Frage, die er hier stellt im Wesentlichen, mit welcher er das tut, ist die Frage, wer gehört dazu? Wer ist wirklich echt? Wer ist ein echter Christ? Und in erster Linie ist es ein Aufruf zur Selbstprüfung für jeden von uns. Das Ziel ist es, zu wissen, ob man ewiges Leben hat. Ob man diese eine wahre Lehre und diese eine wahre Person erkannt hat. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dazu haben wir festgehalten, gab es im Wesentlichen zwei Testkriterien. Das eine war die Frage, glauben wir die Wahrheit? Haben wir den richtigen Glauben? Die richtige Vorstellung von Christus, das war der doktrinale oder der lehrmäßige Test, haben wir festgehalten. Und die zweite Frage, die er stellt, ist, leben wir die Wahrheit? Verhalten wir uns richtig? Leben wir das richtige Leben? Das war der moralische Test. Aufgrund deiner Taten erkennt man, wer du letztlich bist. Und nicht nur aufgrund deiner Worte. Die Frage ist eigentlich, lebst du in der Wahrheit, im Denken und Handeln? Das ist ein großes Thema, Und wenn wir das anschauen, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft, und das ist eine Teilhabe, hier eine Anteilhabe am ewigen Leben, Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die was? Wahrheit. Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die was? Wahrheit ist nicht in uns. In seinem zweiten Brief, wenn ihr das mal gerne aufschlagen wollt, 2. Johannes, Kapitel 1, gibt ja nur ein Kapitel, die Verse 1 bis 3, der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Und Vers 4, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Man sieht deutlich diese beiden Konzepte. Einmal die Wahrheit erkennen und einmal dann auch in der Wahrheit zu wandeln. Schließlich schreibt er in seinem dritten Brief, im dritten Johannesbrief, und Vers 4, ich habe keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Auch hier, es geht um Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit und Ausleben dieser Wahrheit. Diese Tatsache betont dann auch das historische Zeugnis Gottes über seinen Sohn, die wir dann im 1. Johannesbrief in Kapitel 5, die Verse 6 bis 12 finden. Christus ist eine echte, eine historische Person. Er ist keine Fiktion, kein Märchen, kein Phantom. Er kam in unsere Realität. Er hat seine Spuren hinterlassen in der Weltgeschichte. Und das heißt hier, er kam durch Wasser und Blut. Seine Taufe und sein Tod sind einschneidende, wenn nicht sogar die einschneidendsten Ereignisse in der Weltgeschichte. Unsere ganze Zeitrechnung orientiert sich danach zum Beispiel. Auch der Geist gab Zeugnis mit mächtigen Zeichen und Wundern während seines gesamten Dienstes. Wenn man nun diese Tests besteht, das historische Zeugnis glaubt, dann hat man die Gewissheit des ewigen Lebens, das haben wir gesehen, Kapitel 5, Vers 13, und des erhörten Gebetes in den Versen 14 und 15 im Kapitel 5. In den Versen 18 bis 20 fasst Johannes schließlich noch einmal das Anliegen des gesamten Briefes zusammen. Das haben wir letztes Mal gehört. Die drei fundamentalen Merkmale des christlichen Lebens sind Gehorsam, Absonderung und was? Wahrheit. Er landet wieder da, wo er angefangen hat. Jesus Christus ist der wahre, der authentische, der einzige, der wahre Gott und das ewige Leben. Heißt es in Vers 20, 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und unser Predigttext heute ist nun der letzte Vers, 21, direkt daran anschließend, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Einmal mehr spricht Johannes seine Empfänger in einem liebevollen, väterlichen Ton an. Er sagt, Kinder, liebe Kinder, er macht sich Sorgen um diese Empfänger, um diese Leute. Sie liegen ihm am Herzen. Das ist die Motivation hier. Hütet euch, heißt es hier. Dieser Ausdruck bedeutet so viel wie beschützen, bewachen, beobachten, Acht geben oder bewahren. Schützt euch, bewahrt euch, seid wachsam vor. Die englische ESV-Übersetzung sagt, keep yourselves, also bewahrt euch selbst. Oder auch die NASB sagt, guard yourselves, das heißt so viel wie bewachen oder beschützen. Wir sollen also wie Wächter auf der Hut sein, wachsam und achtsam. Seid wachsam und achtsam und schützt euch vor den Götzen. Das ist das zweite wichtige Wort hier. Götzen oder Abgötter, sagen einige Übersetzungen auch. Im Englischen steht hier schlicht und einfach Idol, woher wir das deutsche Wort Idol haben. Und auch im Griechischen bedeutet der Ausdruck Eidolons etwas Ähnliches. Es ist ein eher allgemein gefasster Ausdruck. Für einen Götzen oder einfach generell für einen falschen Gott. Es kann sich auf eine Statue beziehen, die angebetet wird, aber auch nur auf eine bestimmte Vorstellung oder auf ein bestimmtes Gedankenkonzept einer Gottheit. Der Complete Word Study Dictionary formuliert die Bedeutung dieses Wortes so, ich zitiere, ein Bild oder eine Repräsentation, entweder körperlich, greifbar, nur imaginär, also in der Vorstellung, oder in irgendeiner anderen Form. Im klassischen Griechisch bedeutet es entweder eine Statue eines Menschen, ein Gedankenkonzept oder eine imaginäre Gottheit. Eine Gottheit, die in meiner Vorstellung existiert, sozusagen. Zitat Ende. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert, sehr interessant. Nun macht diese Aussage des Johannes natürlich viel mehr Sinn. Wenn hier auch durchaus der Götzendienst des alten Ephesus zum Beispiel gemeint sein könnte, da Johannes von da aus schrieb, ist es im unmittelbaren Kontext mit Vers 20, im Zusammenhang mit Vers 20 oder auch im Zusammenhang mit dem gesamten Brief viel logischer anzunehmen, dass Johannes hier mit Götzen die falschen Gedankenkonzepte und Lehren der Gnostiker meinte, die er schon durch den gesamten Brief bekämpft. Götzen bedeutet also in dem Zusammenhang nicht unbedingt heidnische Götzenanbetung im Sinne von einer Statue, die man anbetet. Es sind nicht unbedingt falsche Religionen, komplett andere Philosophien oder Lehren. Der Ausdruck schließt es natürlich alles mit ein, das ist klar. Aber was für den Christen immer noch die größte Gefahr darstellt, das ist damals so gewesen und das ist heute auch so, das sind falsche Gedankenkonzepte von Christus, falsche Vorstellungen von Christus. Falsche Vorstellungen und Lehren über den wahren Christus, Jesus Christus, leicht modifiziert, leicht abgewandelt. Und deshalb ist unser Thema heute diese folgende Aufforderung. Schützt euch vor falschen Gedankenkonzepten von Christus. Schützt euch vor falschen Vorstellungen, Lehren und Philosophien, die vorgeben, den wahren Christus darzustellen. Das ist die größte Gefahr. Und das war sie damals hier, in der Zeit, wo Johannes geschrieben hat, und es ist heute immer noch so. Schützt euch vor dem Antichristentum, vor dem Pseudo-Christentum. Und zwei Fragen müssen wir dazu beantworten. Zwei Fragen. Die habt ihr auf eurem Handout. Erstens mal, was sind diese falschen Gedankenkonzepte? Und zweitens, natürlich, wie schützen wir uns vor ihnen? Das ist noch was wichtiger. Aber das erste ist auch wichtig. Wir müssen es erstmal erkennen. Wir müssen mal sehen. Erkennen. Oh, da ist was. Da ist ein Problem. Und dann ist die Frage, wie schütze ich mich davor? Wenn wir im ersten Johannesbrief etwas zurückblättern, treffen wir dieses Thema auch schon an. Das ist das Schöne beim Johannesbrief, er wiederholt sehr viel. Wie wir letztes Mal auch hörten, ja, wenn wir abdriften und so, Johannes wusste das Problem auch schon offenbar, er wiederholt sich sehr viel, entfaltet das Thema aber weiter. Es handelt sich nicht um eine bloße Wiederholung. In Kapitel 2, Verse 18 bis 19. Hier treffen wir die Diener dieses falschen Gedankenkonzeptes, das damals in den Gemeinden wütete. Die Antichristen werden sie genannt. Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der Antichrist, hier zunächst mal im Singular, in der Einzahl, bezieht sich auf jene religiös-politische Führerfigur, die in der Endzeit die Menschen verführen wird. Das Wort Antichrist besteht aus zwei Elementen. Die Vorsilbe Anti kann so viel wie entgegen oder auch anstelle von bedeuten. Es wird jemand sein, der sich an die Stelle von Christus setzt, aber seinen Absichten ihm entgegengesetzt ist. Tatsächlich ein Pseudo-Christus. Die Diener dieses falschen Christus werden von Johannes nun schlicht und einfach Antichristen genannt. Plural, Mehrzahl. Es sind Diener eines falschen Christus, des Pseudo-Christus und somit des Pseudo-Christentums. Ihr Charakter wird uns in Vers 19, Kapitel 2 beschrieben. Hier heißt es, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht. damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese falschen Lehrer und Bekenner zeigen mit ihrem Weggang, mit ihrem Abweichen von der Gemeinschaft, dass sie in Wirklichkeit nie errettet waren. Die haben nie dazugehört. Die Diener dieses Gedankenkonzeptes offenbaren den Charakter desselben, eine gefälschte, eine unbeständige Form des Christentums. Genauso wie sie gefälschte Pseudo-Christen waren. Und ihr merkt schon, Trends, Ideen, Lehren gibt es hunderte, die wechseln ständig. Keine Beständigkeit. Es gibt nur eine Lehre, die beständig ist, das ist die Wahrheit. Aber es ist noch nicht zu Ende hier. In Kapitel 4 des 1. Johannesbriefes treffen wir diese Problematik nochmal an. Hier geht es aber nunmehr um die Geister, die hinter diesen falschen Lehren und Antichristen stehen. Das heißt es hier in Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hier wird nun ausdrücklich gewarnt. Prüft die Geister bedeutet, prüft die Lehrer. Jeder Lehrer redet aus einem Geist. Die Frage ist, aus welchem? Entweder der Heilige Geist oder Lehren von Dämonen. 1. Timotheus 4 sagt Paulus, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Jede Lehre geht auf einen Geist zurück. Entweder ist es der Geist der Wahrheit oder der Geist des Irrtums, erfahren wir dann in 1. Johannes 4, Vers 6. Was waren nun unter anderem die Kriterien, anhand derer wir diesen Propheten oder Lehrern seinem Geist, aus dem Geist, aus dem er redet, prüfen können? Einige erinnern sich vielleicht an diese beiden Predigten über 1. Johannes 4, 1 bis 6. Wir prüfen, ob seine Lehre mit der apostolischen Überlieferung dem Wort Gottes übereinstimmt. 1. Johannes 4, Verse 5 und 6 heißt es, sie, das sind die Antichristen, sind aus der Welt, deshalb reden sie aus dem Geist der Welt, das ist der Teufel, und die Welt hört sie. Wir, die Apostel, die Autoren der neutestamentlichen Schriften, sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Sagt einfach, das, was wir euch überliefern, das ist die Wahrheit. Und wer darauf hört, der ist aus Gott geboren und jeder andere nicht. Wir prüfen, ob sie dem Lehren der Apostel und letztendlich des gesamten Wort Gottes entsprechen. Die zweite Prüfung, wir überprüfen seine Christologie, die Lehre über Christus. Und hier ist es wieder das zentrale Thema. Wir prüfen sein Gedankenkonzept von Christus, seine Vorstellung, seine Idee von Christus. Wie stellt er ihn dar? 1. Johannes 4, die Verse 2 bis 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Hat der Lehrer eine richtige Sicht von Christus? Das ist die Frage. Er muss ein allumfassendes und grundlegendes Verständnis der Lehre von Christus haben. Seine ewige Präexistenz, seine Gottheit, sein Menschsein, seine Fleischwerdung, seine Jungfrauengeburt, seine Rolle als Messias, seine Person, sein sündloses Wesen, seine Lehre, seine Werke, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und seine Wiederkunft. All das hilft uns zu sehen, ob dieser Lehrer den richtigen Christus verkündigt. Ob er aus dem richtigen Gedankenkonzept heraus redet und dieses auch vermittelt. Von Christi Person. Ob er, ganz einfach gesagt, Christus richtig darstellt. Nachdem Johannes dann im Verlauf des Briefes noch aufzeigt, wie Gott sein historisches Zeugnis über seinen Sohn abgelegt hat, macht er einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, eine richtige Sicht von Christus zu haben. Letztendlich entscheidet das, ob man ewiges Leben hat oder ewig in die Hölle geht. 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13 heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das heißt, wer die richtige Sicht des Sohnes hat im Zusammenhang des Briefes. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies bezieht sich auf den ganzen Brief, habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und schließlich in Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser, nur dieser Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott, der authentische Gott und das ewige Leben. Versteht ihr das Anliegen des Briefes? Alle anderen Konzepte, Ideen, Wunschvorstellungen und Ansichten über Christus sind Götzen, nichtige Götzen. Und es gibt heute, und davon bin ich persönlich immer mehr überzeugt, sehr viele Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die vielleicht behaupten, eine Beziehung zu Jesus zu haben oder eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben, aber nicht wissen, für welchen Jesus sie sich eigentlich entschieden haben. Viele von ihnen sind bewusst oder unbewusst Götzendiener. Sie verehren einen falschen, unbiblischen Christus. Ein falsches Gedankenkonzept von Christus. Das war damals der Fall, das ist damals geschehen und das ist heute der Fall. Und deshalb ist diese Aufforderung für uns heute genauso aktuell wie zu der damaligen Zeit. Schützt euch vor falschen Gedankenkonzepten von Christus. Nun mal, wenn wir zu unseren beiden Fragen zurückkommen. Was sind denn diese falschen Gedankenkonzepte und wie schützen wir uns vor ihnen? Das ist ja die Frage. Lass uns das erst einmal anschauen, die erste Frage, was sind das für falsche Gedankenkonzepte? Wir müssen nicht lange nachschauen, bis wir Beispiele finden für diese Art von Götzen, wie sie uns Johannes nennt hier. Und wir könnten natürlich ausgedehntes Studium machen, wir könnten beim Alten Testament anfangen, wir könnten über das Neue Testament, über die Kirchengeschichte, über alle falschen Sekten, die es gibt. Das wollen wir nicht tun, ich möchte euch einfach ein paar Beispiele zeigen, um das einfach zu veranschaulichen auch, wie sich das auswirkt. Erstens haben wir die Gnosis. Die Gnosis steckte in den Anfängen, als Johannes seinen Brief schrieb. Das kennt ihr alle noch, den Hintergrund des Briefes. Die Gnostiker waren griechische Philosophen, die das Christentum in ihre eigene Philosophie einarbeiteten. Es gab die verschiedensten Formen dieser Philosophie, aber das Gefährliche war ihre Vermischung mit dem Christentum. Wir haben bereits die Ansicht des Zerinthus betrachtet, der lehrte, dass Jesus nur ein Mensch war. Bei seiner Taufe kam aber dann der Christusgeist auf ihn in Form einer Taube und tat durch ihn große Dinge und lehrte. Und kurz vor seinem Tod verließen dieser Geist wieder und am Kreuz starb ein ganz normaler Mensch. Das war die Lehre des Zerinthus oder Kerinthos, wird er auch genannt. Aber wir finden auch andere Beispiele. Zum Beispiel der Arianismus. Dieses Beispiel habe ich euch auch schon gebracht. Wer sich noch an die Predigt über 1. Johannes 4 erinnern kann. Der Vater dieser Lehre, Arius, war ein junger Presbyter und Assistent eines Bischofs, um ca. 310 nach Christus war das. Er behauptete, dass Gott der Vater und der Sohn zwei völlig unterschiedliche Wesen seien, mit komplett unterschiedlichen Naturen, und dass der Sohn vom Vater gezeugt wurde. Dies machte Christus zu einem Geschöpf. Und ihr seht, der Bezug zur Gnosis ist immer noch da. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe auch im Internet nachgeforscht über Scientology, über christliche Wissenschaft. Viele Parallelen lassen sich immer wieder auf die Gnosis zurückführen. Es sind alles nur abgewandelte Formen. Es ist immer wieder im Kern, es ist immer wieder dieselbe Lüge. Und es zielt immer auf eine falsche Darstellung, vor allem von Christus und seinem Evangelium. Immer. Irgendwas ist da immer verkehrt. Es kann natürlich ganz extreme Formen annehmen. Hier ist es jetzt das Problem, dass Christus nur ein Geschöpf ist. Dann haben wir diesen interessanten Namen hier, dynamistischer Monarchialismus. Ihr müsst euch das nicht alles merken, also keine Angst. Ich gebe euch einfach wirklich Beispiele hier. Monos bedeutet einzig und allein und Archein heißt herrschen, also Alleinherrschaft. Im Wesentlichen ist es eine Leugnung der Dreieinigkeitslehre. Jesus war ein Mensch, wird behauptet, der bei seiner Taufe mit der besonderen Kraft des Geistes versehen wurde. An was erinnert uns das? Zerinthus. Ist nichts Neues, oder? Gar nichts Neues. Erstmals 190 nach Christus in Rom von einem Theodotus von Byzanz vertreten und dann auch dessen Nachfolger Artemon später widerlegt. Dann haben wir den modalistischen Monarchianismus. Das ist eine Abwandlung davon. Hier geht es um einen Modus, dass die Personen der Gottheit nur Existenzformen sind, sogenannte Modis, wie ein Modus in einem, eine verschiedene Art, etwas darzustellen, eine Vorstellung oder eine bestimmte Gestalt, die jemand annimmt. Und das degradiert Christus zu einem Modus von Gott. Er ist also nicht mehr eine eigenständige Person, sondern er ist nur noch eine Erscheinungsform von Gott. Gott hat sich so geoffenbart, aber auch so. Aber letztendlich ist es immer nur ein Gott, keine Dreieinigkeit mehr. Er ist keine eigenständige Person mehr, 262 nach Christus vom Bischof von Rom, Dionysius, autoritativ verurteilt. Dann haben wir den Socinianismus, das geht auf den Namen Fausto Socini zurück, das ist ein Italiener, ein italienischer Antitrinitarier, der war gegen die Dreieinigkeitslehre, 1539 ungefähr. Und das war eine Bewegung, die sich dann im 16., 17. Jahrhundert in ganz Europa ausbreitete. Und diese Lehre leugnet die Göttlichkeit Christi, die Prädestinationslehre, die Erbsünde und den stellvertretenden Sühnetod Christi. Im Prinzip leugnet sie mehr oder weniger alles, was das Christentum letztendlich ausmacht. Das ist also ein absoluter Fortschritt da. Total ins Extrem getrieben. Und schließlich noch ein weniger altes Beispiel ist der Barthianismus. Das ist ein theologisches System, das auf Karl Barth zurückgeht, 1886 bis 1968, und betont die souveräne Selbstoffenbarung Gottes durch das Wort, das Christus ist. Nehmen wir etwas ganz Interessantes. Die Bibel sei nur ein fehlbarer Wegweiser zu Christus. Was tut er hier? Er trennt Christus von der Schrift. Und somit macht er ihn zu einem mystischen, undefinierbaren Geist. Wir haben dann keine Offenbarung hier. Wir können nicht sagen, Christus ist so oder so, sondern es ist ja fehlbar alles hier, die Bibel. Christus ist anders. Er ist das Wort. Nicht die Bibel ist das Wort, Christus ist das Wort. Das ist natürlich ein Problem auch der Bibliologie, der Schrift. Also die Inspiration wird in Frage gestellt. Es ist vieles mehr, aber es zielt auch auf die Person Jesu Christi ab. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das, was die Apostel uns gesagt haben, wirklich wahr ist. Und genau das sagt uns Johannes. Ich war dabei. Ich habe es gesehen. Das ist die wahre Lehre und nichts anderes. Und so ließe sich diese Liste beliebig fortsetzen. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch finden wir solche Auswüchse. Und heute ist es ja alles viel besser, oder? Nein, leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Und ich möchte euch jetzt ein paar Gedankenkonzepte vorstellen. Man könnte hier natürlich jetzt auch die Zeugen Jehovas, die Mormonen und alles Mögliche reinnehmen, aber da erkennen viele noch, dass, zumindest aus dem christlichen Lager, dass es ein Problem darstellt. Aber ich möchte unsere Aufmerksamkeit jetzt auf etwas anderes lenken, auf die christlichen Täuschungen unserer Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Das Erste, was ich euch hier aufgeschrieben habe, ist der katholische oder magische Christus. Magisches Denken stützt sich auf die Annahme, dass man mit bestimmten Ritualen, Worten oder Handlungen bestimmte Ereignisse hervorrufen kann. Die katholische Kirche ist ein gutes Beispiel für Magie und Tradition, welche mit Christentum vermischt wurden. Ein Herzstück des Katholizismus ist beispielsweise die Messe. Ich weiß, es ist hier in Berlin nicht so aktuell, es wäre im Süden von Deutschland wahrscheinlich aktueller. Es ist im Prinzip die Wiederbelebung des levitischen Priestertums, nur natürlich in einer anderen, gefälschten Form. Es hat ein Altar in jeder Kirche, einen Priester und das Opfer, welches immer und immer wieder dargebracht wird. Ein Opfer, welches offenbar nicht vollkommen ist und immer wieder von Neuem dargebracht werden muss. Und dann gibt es dann noch das sogenannte Wunder der Transsubstantiation, verwandelt das Brot auf mystische Weise in den Leib und den Wein in das Blut. Und diese werden immer und immer wieder geopfert. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 2 sagt, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, also nicht Maria. Und er ist das Sühnopfer, Singular, Einzahl für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Ich stehe nicht für die der ganzen Welt, sondern für die ganze Welt. Er ist das Sühnopfer, das Einzige, und er ist das Einzige für die ganze Welt. Er ist das Einzige, das der ganzen Welt jemals angeboten wird. Für die ganze Welt bedeutet in dem Zusammenhang nicht, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Er ist für die Welten gestorben, das könnt ihr in Markus 10, 45 oder Johannes 10, 25 nachlesen. Aber es bedeutet vielmehr, dass er das einzige Sühneopfer ist, das der Welt je angeboten wurde und wird. Es gibt kein anderes. Juden und Heiden, alle Nationen. Es gibt nur einen Weg. Ein einziges Sühneopfer. Und wenn der Johannesbrief nicht reicht, dann können wir auch den Hebräerbrief aufschlagen. Kapitel 9, 28 macht es dann ganz deutlich, so wird der Christus nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen und so weiter. Christus der katholischen Kirche ist ein Götze, ein falsches Gedankenkonzept, eine falsche Vorstellung von Christus. Aber es gibt noch mehr. Und die heimtückischsten falschen Konzepte kommen von innerhalb der Christenheit. Das ist auch nichts Neues. Wissen wir auch schon aus der Apostelgeschichte. Und es ist heute nicht anders. Nummer 2. Der emergent oder postmoderne Christus. Die in den letzten Jahren aufgekommene postmoderne Kirche verkündigt einen Christus, der nicht mehr die Wahrheit ist. So wie das Johannes 14, Vers 6 sagt. Brian McLaren, ein führender Vertreter dieser Bewegung, schreibt in einem seiner neuesten Bücher mit dem Titel »Alles muss sich verändern«, schon nur dieser Titel ist sehr fragwürdig, folgendes, ich zitiere, »Wir können eine alternative Hypothese erwägen, nämlich, dass die Bibel eine Geschichte der Partnerschaft zwischen Gott und Mensch ist, um die ganze menschliche Gesellschaft zu retten und zu verändern und die globale Selbstzerstörung abzuwenden.« Zitat Ende. Es geht hier nur noch um Beziehungen, um die Errettung der Gesellschaft oder meinetwegen des Ökosystems. Der wahre Christus ist aber gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt uns Lukas 19, Vers 10. Die Sünde ist das Problem des Menschen und nicht die sozialen und ökologischen Schwierigkeiten. Erlösung braucht der Mensch und nicht Verbesserung. Jesus wollte auch nie eine politische Revolution, denn er sagte selbst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, 36. Es geht nicht darum, das Reich Gottes auf Erden aufzurichten hier, noch nicht. Christus wird es selbst tun in der Zukunft, aber wir heute als Gemeinde, wir haben diesen Auftrag nicht, die Welt zu verbessern. Das können wir nicht. Auf Seite 105 desselben Buches schreibt der Autor, einen Himmel im Jenseits gibt es natürlich nicht, zumindest nicht einen solchen, wie die Christen es sich über Jahrtausende vorgestellt haben. Aber wenn es keinen Himmel gibt, dann kann es auch keine Hölle geben. Auch in diesem Punkt haben sich die Christen seit der Gründung der Kirche mächtig getäuscht. Zitat Ende. Unglaublich. Und sowas wird in evangelikalen Buchhandlungen verlegt. Ein falscher Christus, der ein irdisches Reich aufbauen will in dieser Zeit und auch nichts mehr mit der Wahrheit zu tun hat. Hier gibt es keinen Himmel, es gibt keine Hölle, es gibt keine Erlösung, kein Sündenproblem. Hier wird Christus von der Schrift getrennt. Und am Ende kommt ein mystischer, undefinierbarer Weltverbesserer heraus. Das ist das Resultat. Wie wir bereits gesehen haben, gehören gemäß 1. Johannes 1, 1 bis 2 die Person und die Lehre Jesu Christi untrennbar zusammen. In 5, Vers 20 schreibt er, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und da bezieht er sich auf alles, was er bis vorher geschrieben hat. Diese ganze Lehre im 1. Johannesbrief, das ist der wahre Gott, sagt er. Der Christus, welcher von Johannes in seinem Brief vorgestellt wird, ist der wahre und authentische Gott. Er ist der Einzige und er hat sich klar geoffenbart. Kapitel 1, Vers 3 lesen wir, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Ist klar. 1:1. Wir waren Augenzeugen. 1:1 haben uns die Apostel überliefert, wer Jesus Christus ist und wie er wirklich ist. Da gibt es keinen Spielraum für Kreativität, für irgendwelche Theorien und Hypothesen. Der Christus der Emergent Church Bewegung ist ein Götze. Ein falsches Gedankenkonzept von Christus und wir müssen uns vor ihm schützen. Drittens, der charismatische oder mystische Christus. Der Christus der charismatischen Bewegung versteckt sich hinter dem Heiligen Geist. Hier werden oft nur der Geist und die Geistesgaben betont, ihr kennt das schon teilweise. Gewissermaßen wird hier eine unausgewogene Form der Trinitätslehre, der Dreieinigkeitslehre präsentiert. Auch ist der Christus der charismatischen Bewegung oft bloß ein Wunderheiler, aber nicht der wahre Christus. Lasst mich euch etwas Wichtiges sagen an der Stelle. Christus kam nicht, um uns zu heilen, sondern um uns zu lehren in erster Linie. Jesus war besorgt um die geistliche Gesundheit und nicht um die körperliche. Er sagt selber, denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Markus 8, 36. Er kam, um das Evangelium zu verkündigen selber zu sterben für die Sünden. Das gleiche gilt für die Apostel. Sie lehrten in erster Linie und verkündigten das Heil in Christus. Die Zeichen und Wunder waren nur zur Bestätigung und Authentifizierung der Botschaft gegeben. Das können wir in 2. Korinther 12, Vers 12 nachlesen. Auch Johannes macht durch seinen Brief deutlich, dass es nach der apostolischen Zeit, nur noch darum geht, die ein für allemal geoffenbarte Lehre zu bewahren. Es kommt keine neuen Offenbarungen mehr dazu. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, sagt er, 1 Vers 1. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, 1 Vers 5. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet. Ihr kennt die komplette Wahrheit, 2 Vers 21. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch, 2 Vers 23. Und was lesen wir über Heilung? Oder Zungenreden? Oder Zeichen im 1. Johannesbrief? Nichts. Gar nichts. Und das ist der Punkt. Das Christentum ist im Wesen eine Lehre und keine Mystik mit Erfahrungen und Gefühlen. Auch das ist definitiv eine Verführung und ein falsches Konzept. Wir müssen uns davor schützen. Viertes Beispiel. Der Wort des Glaubens Christus. Und denkt ja nicht, dass es jetzt nichts bringt, hier durchzugehen durch diese Dinge, weil wir werden, früher oder später werden wir mit diesen Dingen konfrontiert. Wir werden mit diesen Dingen konfrontiert werden, hier, auch hier in Berlin. Wir sind auch schon konfrontiert damit. Und wenn wir nicht hier wachsam sind, dann kann das verheerende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, das mal ein bisschen durchzuarbeiten. Wort des Glaubens, Christus. Hier wird ein Christus vorgestellt, der all unsere Wünsche erfüllt. Wenn wir nur genug Glauben haben und beten, und uns das Erbetene vorstellen, visualisieren, sagt man, dann wird es sich materialisieren. Wird Wahrheit werden. Wenn ich nur genug darüber denke und bete und mich anstrenge und Glauben produziere. Christus wird zu einem kosmischen Weihnachtsmann, der uns unsere egoistischen Wünsche erfüllt. Das entspricht sicher nicht dem wahren Bild von Christus. In 1. Johannes 5, 14 lesen wir ganz deutlich, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, was, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das ist ganz wichtig hier. Wir erinnern uns sicher, nur wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir selbstlos bitten, wenn wir gemäß Gottes geoffenbarten, aber auch souveränen Willen bitten, dann wird er unsere Gebete erhören. Hier verbirgt sich auch ein falsches Gedankenkonzept von Christus, eine falsche Vorstellung, ist hier eingebettet. Schließlich fünftens, der legalistische, das bedeutet der gesetzliche Christus. Traditionen, Gesetzlichkeit und Einseitigkeit, teilweise können wir das bei der katholischen Kirche schon sehen, führen oft zu einem falschen Bild von Christus. Hier werden Christus Aussagen in den Mund gelegt, die er nie gesagt hat. Hier werden Gesetze erlassen, die er nie gesagt hat. Zum Beispiel Fernsehen ist Sünde. Schlagzeug ist vom Teufel. Plastikbecher sind für das Abendmahl verboten und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese Gesetze alle. Das hat er nie gesagt. Nie. Ganz klar hat Johannes verdeutlicht, dass wir die Liebe zu Gott nicht von der Liebe zum Bruder trennen sollen. 1. Johannes 4, die Verse 20 bis 21. Und deshalb verurteilen wir uns nicht gegenseitig wegen Dingen, zu denen die Schrift oder eben Christus nichts sagt. Auch hier entsteht in einer gewissen Art und Weise ein falsches Konzept von Christus. Eine falsche Vorstellung. Sechstens. Der coole oder benutzerfreundliche Christus. In Bewegungen wie den Jesus Freaks oder auch anderen besucherfreundlichen Kreisen wird Christus als Straßenkumpel, als cooler Typ oder als lieber Freund für alle Fälle vorgestellt. Dies ist aber ebenfalls ein falsches Gedankenkonzept von Christus, denn er ist nicht nur unser Freund, sondern er ist auch unser Herr und König. Und das vergisst man leider allzu oft in den Kreisen. Auch wenn er uns Freunde nennt, so haben wir ihn doch respektvoll Herr zu nennen. Wir können Christus auch nicht unserer Kultur, unseren Trends anpassen, weil all diese Trends aus einem sündigen Weltsystem hervorgehen. In Kapitel 2, Vers 15 schreibt Johannes deutlich, habt nicht lieb die Welt, damit meint er dieses sündige Weltsystem und all seine Trends und Gags und integriert sich schon gar nicht in die Gemeinde. Oder schreibt sie sogar noch Christus zu, dass er noch so sein soll? Denn wir wissen, dass wir aus Gott sind, sagt in 1. Johannes 5, 19, und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. In dem Bösen. Das ist in dem Würgegriff des Teufels hier. Eine Person. Und hat, diese Welt befindet sich im Würgegriff des Teufels und hat nichts mit Christus und seiner Gemeinde zu tun eigentlich. Die ganzen Philosophien, die ganzen Ideen, die ganzen Vorstellungen. Wir sind also weder cool, noch sind wir in dieser Welt. Das sind wir nicht als Christen. Wir sind Aliens, wir sind Fremdlinge, wir gehören nicht hierher. Das ist unsere Berufung und so muss es sein. Und auch hier haben wir es mit einem Götzen zu tun, einer falschen Vorstellung von Christus, letztendlich. Siebtens, der Evangelikale oder Easy Christus. Das ist der Christus des Easy Believism. Der Christus, der keine Nachfolge einfordert, keine Herrschaft ausübt. Der Christus, den man einfach als Ticket in den Himmel haben kann. Es wird gesagt, du musst nur glauben. Und dieser Glaube wird als ein bloßes Zurkenntnisnehmen von Tatsachen verstanden. Jakobus macht uns aber sehr deutlich, dass Glaube ohne Werke nicht rettet. Dass ein Glaube, welcher als natürliche Konsequenz keine Werke als Früchte zur Folge hat, unmöglich retten kann, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glaube ohne die Werke tot. So, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot, heißt es in Jakobus 2, 26. Und jetzt passt mal alle bitte gut auf. Ganz gut. Glaube, wie ihn die Bibel versteht, ist ein übernatürliches Geschenk Gottes. Philipper 1, 29, Epheser 2, 8, 2. Petrus 1, Vers 1. Dieser Glaube schließt die Buße mit ein, was ebenfalls ein Geschenk Gottes ist. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Der Punkt ist, er kommt nicht aus uns. Und kein Mensch ist fähig, von sich aus an Christus zu glauben, aufgrund seiner sündigen Natur. Wir erinnern uns, er ist tot in Übertretungen und Sünden, gemäß Epheser 2, Vers 1. Wenn er aber von Gott wiedergeboren wird, Johannes 3, Vers 3, dann wird er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, gemäß 2. Korinther 5, 17. Und dann beginnt der Glaube und die Buße und alles, was damit einhergeht. Und das wird man sehen an den Werken. Auch Johannes macht diesen Punkt immer wieder sehr, sehr deutlich. Kapitel 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir an ihn glauben, heißt das nichts anderes, wenn wir was? Seine Gebote halten. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. 1. Johannes 2, 29. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Er hat Buße getan. Und er kann nicht sündigen. Er kann nicht einfach so weiterleben, weil er von Gott geboren ist. 1. Johannes 3, Vers 9. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. 1. Johannes 5, 18. Christus selbst hat gesagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, 15. Oder wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Johannes 14, Vers 23. Ein Christus, der keine Hingabe fordert, um errettet zu werden, ist ein falscher Christus. Zu Recht rügt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Lukas 6, 46. Oder, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, 21. Es ist ein falsches Gedankenkonzept von Christus, eine falsche Vorstellung. Hütet euch davor. Und wir können diese Liste jetzt fortsetzen, aber ich denke, ihr seht das Problem. Mehr denn je gilt dieser Aufruf im letzten Vers des Johannesbriefes angesichts der unzähligen falschen Vorstellungen, falschen Gedankenkonzepten von Christus. Sie stellen eine Gefahr für uns alle dar. Sie stiften Verwirrung, sie verführen Gläubige und können sogar Ungläubige in die Verdammnis führen, obwohl sie das Gefühl haben, sie seien auf dem Weg in den Himmel. Und deshalb müssen wir nun unbedingt noch eine zweite Frage beantworten. Das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, keine Angst. Wir müssen diese zweite Frage beantworten. Wir haben diese falschen Gedankenkonzepte jetzt erkannt oder zumindest Beispiele gesehen. Die Frage ist jetzt, wie schützen wir uns vor ihnen? Wie tun wir das? Die Schrift gibt uns grundsätzlich 6 Schritte an die Hand, wie wir uns vor diesen falschen Gedankenkonzepten schützen können. Und ich möchte euch nun zum Abschluss diese 6 Schritte präsentieren. Der erste ist Wachsamkeit. Wachsamkeit. In 1. Johannes 4,1b lesen wir, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wir müssen uns bewusst sein, dass viele falsche Propheten in der Welt sind. Wir sind ja da hinausgegangen. Und genauso gibt es auch viele falsche Gedankenkonzepte und Vorstellungen von Christus. Die Gefahr ist also groß. Wir müssen erwarten, dass wir immer wieder mit dem einen oder anderen falschen Gedankenkonzept von Christus konfrontiert werden. Seid euch das einfach bewusst, das müssen wir uns bewusst sein, das ist Wachsamkeit. In Büchern, im Internet, auf CDs, es war nie so extrem wie heute, denke ich mal. Es prasselt von überall auf uns ein, von Leuten, die in die Gemeinde kommen, die in den Treffpunkt kommen, falsche Vorstellungen mitbringen, die sich als Brüder ausgeben, falsche Ideen einschleusen. Nur weil sich jemand Christ nennt oder behauptet, dass er an Jesus glaubt, bedeutet das noch lange nicht, dass er an den richtigen Christus glaubt. Das ist das Problem. Wachsamkeit ist also das Erste. Ein Bewusstsein der Gefahr. Ich muss mir das bewusst sein. Zweitens, ein Verlangen nach Weisheit. Ein Verlangen nach Weisheit. Habe ein Verlangen nach Weisheit. Wenn wir weise sind, werden wir die falschen Konzepte erkennen. Sprüche 2, die Verse 3 bis 6. Heißt es, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, das kommt dann noch, das Gebet. Aber dann heißt es, wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. John MacArthur schreibt Folgendes in seinem Buch, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ich zitiere, wenn wir von den Verlangen nach Glück, Gesundheit, Wohlstand, Erfolg, Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit getrieben werden, können wir keine Menschen der Unterscheidung werden. Wenn unsere Gefühle unseren Glauben bestimmen, können wir keine Unterscheidung üben. Wenn wir einer irdischen, kirchlichen Autorität erlauben, unsere Gedanken in ihr Joch aufzulegen und alles, was uns gesagt wird, glauben, ohne es zu hinterfragen, untergraben wir die Fähigkeit zur Unterscheidung. Wenn wir nicht willig sind, alle Dinge sorgfältig zu prüfen, brauchen wir nicht zu hoffen, uns gegen fehlerhaften Glauben verteidigen zu können. Zitat Ende. Hab dein Verlangen nach Wahrheit, nach Weisheit und such danach. Wie nach Schätzen, wie nach Silber, wie nach Gold, sagt es Salomo in den Sprüchen. Und jetzt kommt das dritte, natürlich Gebet. Gebet. Salomo betete zu Gott um Weisheit und weil er selbstlos dafür gebetet hat, bekam er sie. Und hört euch das mal an, das ist ganz interessant. 1. Könige 3, Vers 9. So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Wir sind hier natürlich auch von Gott abhängig. Wir müssen dafür beten. Wir müssen beten und flehen, dass wir Menschen der Unterscheidung sind, dass wir diese falschen Konzepte erkennen. Und ich bete auch immer oft dafür, dass ich wirklich den wahren Christus anbete und nicht eine falsche Vorstellung, die ich mir möglicherweise selbst mache. Das ist echt ein wichtiges Gebetsanliegen für uns alle. Wir sind abhängig in diesem Bereich von Gott und wir sind auch anfällig in diesem Bereich. Viertens, gehorche der Wahrheit. Gehorche der Wahrheit. Wir können schlecht Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden, wenn wir nicht gehorsam leben. Sünde behindert unser geistliches Sehvermögen. Wir sehen nicht klar, wenn wir sündigen. Wenn wir in Sünde leben, können wir deshalb leicht zum Opfer von falschen Lehren und Vorstellungen und diesen Gedankenkonzepten werden. Ja, ein Christus, der mir all meine Wünsche erfüllt, ist doch ein schöner Gedanke, dass ich einfach alles bekomme, was ich... Für Materialisten ist das sehr schön, ja. Aber das ist nicht der wahre Christus. Und so sind wir auch durch unsere eigenen sündigen Neigungen dazu geneigt, Christus umzudefinieren in unseren Gedanken. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Johannes schreibt von dem Ungehorsamen, er wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. 1. Johannes 2, Vers 11. Wir müssen also erstens wachsam sein, zweitens ein Verlangen nach Weisheit haben, drittens beten, viertens der Wahrheit gehorchen und fünftens Zurüstung durch geistliche Leiter bekommen. Suche dir geistliche Leiter, Pastoren, Hirtenlehrer, die dir zeigen, wie man sich vor diesen Götzen schützt. Die aber auch den wahren Christus verkündigen. Gemäß den Prinzipien 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6. Paulus sagt den Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Sie sollen Acht haben. Sie sollen behüten. Das ist ihre Aufgabe. Aber mehr noch, Epheser 4, Vers 11 bis 12 sagt, und er hat gegeben etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Diese Hirten müssen die Herde zurüsten, damit sie das Werk des Dienstes verrichten können, und dazu gehört das Unterscheiden, das Erkennen von Gut und Böse. Das Erkennen dieser falschen Ideen von Christus. Sucht euch Lehrer und Autoren, die in rechter Art und Weise mit der Bibel umgehen, die eine gesunde Hermeneutik, eine gesunde Auslegungstechnik haben, die nichts hineinlesen oder dazufügen zum Text. Ich mache das selber auch so. Ich habe im Laufe der Jahre, gibt es einige Leute, die mir zum Vorbild geworden sind, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen. Ihr wisst, Dieter ist eines von ihnen. Oder auch Autoren, deren Meinung ich mir immer zuerst anhöre, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Warum tue ich das? Ganz logisch, weil ich weiß, wie sorgfältig sie mit dem Wort umgehen. Ich habe gesehen, wie sie das Wort auslegen. Das ist also das Fünfte. Man braucht gute Lehrer. Und zu guter Letzt, ist auch ganz wichtig, studiere selber die Schrift. Studiere selber die Schrift. Wir kommen nochmal zurück zum 1. Johannes Kapitel 4, 1, aber die erste Hälfte des Verses, da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft. Das ist ein Befehl. Keine Option, keine Auswahl. Jeder soll es tun. Auch schreibt er Geliebte und nicht Begabte. Das heißt, diese Anrede geht an alle Empfänger. Auch an uns. Keiner ist ausgenommen. Wir alle müssen unterscheiden. Genauso auch, Kinder, hütet euch vor den Götzen, hütet euch, bewahrt euch, schützt euch, ist auch ein Befehl. Und wenn wir privat die Schrift studieren und lesen, und somit studieren wir Christus, wir studieren sein Wesen, wir studieren sein Leben, wir studieren seinen Willen, das ist alles in der Schrift. Und wenn wir dadurch geübte Sinne bekommen, werden wir diese Fälschungen erkennen können. Der Schreiber des Hebräerbriefs musste seinen Empfänger ermahnen. In Hebräer 5, Abvers 12 schreibt er, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, diese Leute waren schon länger Christen und sollten fähig sein, bereits andere zu belehren, aber das ist nicht der Fall hier, wenn ihr weiterlest, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Mit anderen Worten, ihr solltet weiter sein. Ihr seid nicht da, wo ihr sein solltet. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Unerfahren, unmündig ist das Wort hier. Bleiben wir, wenn wir das Wort nicht lesen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Aussage. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die Sinne sind geübt, geschult In was? Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Man kann auch sagen zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen Götzen und Christus. Hier haben wir den Punkt. Die Gereiften sind diejenigen, die Unterscheidung gelernt haben, gemäß dem Schreiber des Hebräerbriefes. Wir müssen in der Schrift den wahrhaftigen Gott erkennen. Und dann werden wir auch die Fälschungen leicht entlarven können. Wenn wir, und das habe ich schon oft gesagt, wenn wir die Wahrheit gut kennen, wenn wir gut vertraut sind mit der Wahrheit, wenn ihr das richtige Geld kennt, das echte Geld, dann werdet ihr das Falschgeld, die Blüten, sehr schnell erkennen können. Je besser wir die Wahrheit kennen, desto besser werden wir unterscheiden können. Das ist der Punkt. Und das fordert uns Johannes hier immer noch auf. Er sagt, dieser ist der wahrhaftige Gott, in Vers 20. Dieser und dieser allein, dieser Jesus Christus, den ich euch jetzt auf dem ganzen Brief vorgestellt habe. Und nun hütet euch vor den Götzen, hütet euch vor diesen Gnostikern, von diesen falschen Lehrern, von diesen Leuten, die falsche Konzepte in die Gemeinde einschleusen wollen und euch verführen wollen. Euch abbringen wollen von dem gesunden Glauben. Das ist die Aufforderung an uns heute ebenfalls. Lasst uns die Summe aller Lehre in Anführungsstrichen hören, was wir jetzt betrachtet haben. Bedenkt einfach, dass es da draußen viele falsche Gedankenkonzepte von Christus gibt. Und diese falschen Vorstellungen, diese falschen Gedankenkonzepte sind nichts anderes als Götzen. Wir werden dazu verführt, Götzendiener zu sein, wenn wir einen falschen Christus anbeten. Das muss uns bewusst sein. Das ist eine Sünde. Sie werden teilweise in Gemeinden, die sich christlich nennen, angebetet. Das wissen wir auch. Und wir müssen uns schützen. Der Aufruf ergeht an uns, zunächst mal an mich persönlich, in meinem Leben. Hüte ich mich vor den Götzen? Bin ich allenfalls irgendeiner solchen falschen Idee auf den Leim gegangen? Muss mich überprüfen. Und nehmt dazu den Johannesbrief. Ein guter Punkt, um anzufangen. Wer Gott gehorcht, ist aus Gott geboren. Das ist ein guter Punkt, um anzufangen. Aber wir müssen es bedenken, wir müssen uns hüten, wir müssen uns schützen vor den falschen Gedankenkonzepten von Christus, indem wir erstens wachsam sind, indem wir ein Verlangen nach Weisheit haben, indem wir dafür beten, indem wir der Wahrheit gehorchen, Zurüstung durch geistliche Leiter bekommen und auch selber die Schrift studieren. Lasst euch nicht beirren. Lasst euch auch nicht entmutigen dadurch. Wir haben alles hier, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben die Wahrheit. Wir müssen sie nur kennen. Es ist nicht aussichtslos, dieser Kampf. Wir haben den Leitfaden. Lasst euch aber auch nicht verführen. Betet diese falschen Vorstellungen nicht an. Diese falschen Gedankenkonzepte. Hütet euch vor den Götzen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten.